Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten und weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Ich will genau sein, es ist die 115. Folge und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Überraschung, wenn ich ja jetzt wieder sage, hallo, liebe geschätzte Kollegin Olivia Best-Fautz. Moin!
Moin, hallo Sebastian.
Grüße nach Darmstadt.
Ja, Grüße nach Hamburg. Wie ist es?
Oh, ich habe es mir hier wieder kuschelig gemacht im Studio. Langsam haben wir ja wirklich ein bisschen wärmere Zeiten, zumindest über Tag. Der Frühling ist da, auch hier im Norden. Und von daher, ja, ich würde sagen, wir rauschen auf eine rasante Sport- und fußballreiche Zeit zu.
Ja, definitiv. Also wenn man jetzt die Woche anguckt, war sie ja tatsächlich schon mit diversen Highlights versehen. Mein Bayer Leverkusen, deutscher Meister, Wahnsinn. Ich persönlich freue mich riesig, dass die Bayern es endlich mal nicht geworden sind.
Ja, das geht mir auch so. Ich habe das auch genossen und dass es dann am Ende auch noch so rund lief mit dem 5:0 gegen Werder Bremen. Ich glaube, da kann ich dann als Nordlicht mich auch zusätzlich freuen.
Ja, das wollte ich sagen. Ich wollte es jetzt nicht ansprechen, ne, mit dem HSV, aber ja. Dann gibt es ja noch weitere Highlights diese Woche.
Ja.
Tatsächlich hast du es ja sicher verfolgt, gestern und vorgestern. Zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League.
Ja, da denke ich gerne dran. Ich habe das damals live verfolgen dürfen im Wembley-Stadion. Auch die beiden Mannschaften, Bayern gegen Dortmund. Und jetzt haben sie es beide wieder ins Halbfinale geschafft. Ich habe natürlich beide Spiele gesehen und muss sagen, ja, es waren schon starke Leistungen. Am meisten hat mich natürlich der BVB beeindruckt, auch mit dieser zweiten Halbzeit. Chapeau, kann man nur sagen.
Definitiv, ja. Diesmal bist du dann aber nicht vor Ort.
Ach, das weiß ich noch nicht. Also ich muss ja auch Podcast machen, ne, mit dir.
Ja, stressige Zeiten.
Das ist mir
auch
wichtig, stressige Zeiten, genau. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken das schon, wir sind heute mal wieder beim Fußball. Ist schon ein bisschen her, ne, dass wir das letzte Mal über Fußball gequatscht haben.
Ja, wir haben zuletzt im Dezember ja tatsächlich in Hamburg waren wir bei der UEFA-Auslosung. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Hm. Entsprechend mit Hinblick auf die Euro 24, muss man sagen, war das ja jetzt auch wirklich mal an der Zeit, wieder über Fußball zu sprechen.
Ja, über ein Vierteljahr ist es jetzt schon her. Also, und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren ganz dicht dran, live dabei bei der Auslosung für die Europameisterschaft, haben mit vielen tollen Menschen gesprochen, durften da in die Elfi rein, das war toll. Und jetzt sind es noch 57 Tage bis zum Beginn der Euro. Naja, und heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir gerne ein bisschen auch zurückblicken, weil wir sehr froh sind, dass der heutige Gast eine Geschichte zu erzählen hat, die ist auch noch ganz frisch. Und ja, ich möchte Ihnen gerne vorstellen, weil das Thema, ja, das hat uns auch alle begeistert. Unser heutiger Gast wurde 1967 in Ergolding, das ist Bayern und liegt so bei Landshut, geboren. Er ist ehemaliger deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer. Er spielte zwischen 1987 und 2004 insgesamt 84 Mal in der ersten und über 350 Mal in der zweiten Bundesliga. Der größte Erfolg seiner Karriere 1987 war der 6. Tabellenplatz in der Bundesliga mit dem heutigen deutschen Meister Bayer Leverkusen. Ja, und im Sommer 2003 begann er seine Trainerlaufbahn und wurde Co-Trainer beim damaligen Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen. Anschließend war er noch Spielertrainer beim KFC Uerdingen, bevor er dann 2007 wieder zu RWE zurückkehrte und das als sportlicher Leiter und anschließend als Trainer. 2010 war er Cheftrainer beim Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken und erreichte in der Saison den 6. Platz und die Qualifikation, und darüber werden wir auch noch viel reden, für die Hauptrunde des DFB-Pokals 2011-2012. Zur Saison 2014-15 wurde er Trainer der U23 vom FC Schalke 04, ein Verein, der es im Moment auch nicht so leicht hat. Nachdem die zweite Mannschaft in der Relegationssaison auf einen Abstiegsplatz geraten war, wurde sein laufender Vertrag aufgelöst, vorzeitig. Ja, und dann wurde er 2017 Cheftrainer beim abstiegsgefährdeten Regionalligisten FC Homburg, in dem er zunächst in der Oberliga spielte mit seinem Team und anschließend wieder in die Regionalliga aufstieg. Ja, und jetzt ist er seit Sommer 2020 der sportliche Direktor beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Und damit haben wir auch unser Thema für heute. Und wir hoffen, ihr hört uns jetzt. Herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Jürgen Luginger. Moin.
Hallo Sebastian. Hallo Olivia. Grüß euch.
Hallo Jürgen, Mensch. Herzlich willkommen in unserer Runde. Vorab ganz wichtig die Frage, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich glaube, uns geht's gut. Wenn ich das sportlich auch noch sehe, nach 3 Siegen in einer Woche, geht's natürlich noch besser.
Ja, definitiv. Wir wollen natürlich gleich auch nochmal über das Sportliche sprechen, wollen jetzt aber natürlich erstmal ein bisschen zurückblicken.
Ich muss einfach mal kurz zwischengrätschen. Ich habe ja einiges jetzt an Fakten gebracht. War das alles richtig? Ich hoffe ja, dass du dich gut abgeholt gefühlt hast, Jürgen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, war alles richtig. Und war natürlich auch noch 6 Jahre in Schalke, wo wir mit Schalke aufgestiegen sind, von der zweiten in die erste Liga. Das war natürlich auch noch eine tolle Zeit. Aber alles richtig gewesen.
Super.
Sehr schön. Ja, also auch da an der Stelle nochmal Riesenerfahrung hast du ja. Entsprechend ist sicherlich die Position als sportlicher Leiter genau das Richtige. Da wollen wir auch natürlich nochmal zu sprechen drauf kommen. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal über die letzten Wochen sprechen, den DFB-Pokal. Und ich denke, ja, der erste FC Saarbrücken ist, glaube ich, in aller Munde die Sensationsmannschaft in dieser Saison. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ihr habt den KSC, die Eintracht, Bayern München und Gladbach geschlagen. Ja, gegen die Roten Teufel seid ihr dann leider rausgeflogen, aber habt da ja eine absolut geile Leistung, wenn man es einfach mal so aussprechen darf, gezeigt. Wie fühlt sich das jetzt heute an?
Ja, jetzt, im Nachhinein, es war schon sensationelle Pokalsaison. Ja, jetzt, muss man schon sagen, irgendwo historisch auch. Erstes Spiel in der DFB-Pokal war gegen KSC. Danach kam die Auslosung gegen Bayern München. Da hat natürlich jeder gedacht, okay, jetzt ist die Reise zu Ende. Jetzt kommt der große Bayern München. Und das war es dann. Trotzdem war eine große Euphorie innerhalb des Vereins oder auch die Fans. Natürlich, endlich geht es gegen Bayern München wieder. Natürlich als Mannschaft, als Verantwortlicher hast du immer die Hoffnung, Mensch, kleines Fünkchen Hoffnung hast du, dass man es schafft, dass es irgendwie doch geht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering gewesen, weil natürlich, muss man auch sagen, mittlerweile der Unterschied von der ersten Liga zur dritten Liga sehr, sehr hoch ist, groß ist, sieht aus, das Wirtschaftliche. Von dem her waren die schon sehr minimal. Und dass sie es dann geschafft haben gegen Bayern und vor allem auch wie dann, ja, das war natürlich wie ein Film, muss man so sagen, wie das abgelaufen ist. Und dann kamen die anderen Spiele gegen Frankfurt, gegen Gladbach, wo die Mannschaft auch wirklich auch gut gespielt hat, ja, wo man jetzt nicht sagen kann, ach, das war alles nur Glück und was ich, wie viele Pfosten- und Lattenschütze dabei waren, sondern ich glaube, das war auch das Beeindruckende, was die Mannschaft da einmal bei so einem Spiel abrufen konnte. Natürlich, der Gegner hat uns vielleicht auch ein bisschen zu leicht genommen, das eine oder andere Mal, aber was die Mannschaft da geleistet hat, war schon sensationell und ja, die Stimmung einfach im Verein, zu den ganzen Spielen hin, von den Fans auch, war toll. Die Mitgliederzahlen haben sich in der Zeit von über knapp 6 auf 10.000 erhöht. Und da sieht man, was für ein Ruck da durch den Verein gegangen ist, durch die Spiele. Und schade war einfach gegen Kaiserslautern, dass wir da an dem Spieltag nicht unsere beste Leistung abrufen konnten. Und dann den Schritt ins Finale nicht mehr geschafft haben. Ja, das wäre natürlich schon verrückt gewesen. Aber das wird uns nicht gegönnt. Aber trotzdem, jetzt im Nachhinein muss man sagen, war das eine tolle Reise, was wir da dieses Pokalsaison abgeliefert haben.
Ja, absolut. Ja, du hast es angesprochen, Top-Mannschaften, also Frankfurt, Bayern und vor allen Dingen jetzt auch mal Gladbach. Gab es da dann so intern bei den Spielern auch so ein bisschen die Stimmung, auf welchen Gegner und vor allen Dingen auf welche Spieler sich so am meisten gefreut wird?
Ach ja, eigentlich nicht. Mein Bayern war natürlich schon erstmal das Highlight, wo alle gesagt haben, boah, jetzt kommen die Top-Spieler, die in der Champions League unterwegs sind und sowas. Aber nachdem wir gegen Bayern gewonnen haben, hast du auch gemerkt, die Brust der Spieler wurde breiter und sowas. Und gegen die anderen Mannschaften wurde auch so aufgetreten. Es war schon so ein Zeichen, wo wir gegen Bayern gespielt haben, dann in der 60. Minute wird ein Musiala, ein Gnabry und ein Coman eingewechselt. Da denkst du schon, oh, es wird schwer vielleicht dann noch die letzte halbe Stunde. Aber es hat trotzdem dann für uns gereicht. Also ich glaube, die Mannschaft hat sich insgesamt auf die Spiele gefreut.
Ja, ich möchte gerne mal nachfragen, weil du das so schilderst, auch ein bisschen mit Understatement sagst, naja, das sind die Großen, die halt auch ganz andere Budgets zur Verfügung haben. Auf der einen Seite muss man von außen ja sagen, ist es so, dass das Motivatorische, was Rüdiger Ziel, der Trainer, da geleistet hat, auch gegenüber der Mannschaft, das muss ja im Prinzip dann auch gewirkt haben, auch wenn man dann sich diese drei Spiele nebeneinander anschaut. Wie hat das auf dich gewirkt? War das so, dass dieser Sieg dann letztlich auch das Vorbild für die weiteren Siege war, motivatorisch?
Ja, du hast ja eigentlich gegen Bayern was Unmögliches geschafft. Ja, also ich meine, wenn du 10 Leute gefragt hättest, hätten 9,5 gesagt, okay, das war's für euch. Also von dem her hast du da, und natürlich macht es dann auch was mit der Mannschaft, oder wenn du ins nächste Spiel gehst, auch wenn es von Eintracht Frankfurt war, sagst du, Mensch, das Bayern, warum nicht nochmal? Ja? Das ist natürlich auch dann so passiert. Wie gesagt, das wird nicht mehr so oft vorkommen im Pokal. Aber das ist halt auch, finde ich, das Schöne. Es stand ja auch mal, glaube ich, vor Jahren vor der Tafel, ja, DFB-Pokal, ist das überhaupt noch so oder was? Ich glaube, jetzt beweist, dass es das ein Wettbewerb ist, der viel gibt und gerade auch vielleicht Vereine, die nicht so im Fokus stehen und so, einfach schon viel bringen können.
Ja, und die Überzeugung, das auch wirklich zu schaffen, hattest du das Gefühl, dass die bei den Spielern von vornherein auch wirklich da war, oder hat sich das erst entwickelt?
Nein, ich meine, das geht immer. Ich muss sagen, wenn du als Leistungssportler oder als Spieler, egal, auf den Platz gehst, willst du ja gewinnen. Ne? Auch wenn ist das der Gegner übermächtig ist, aber du willst ja gewinnen. Und man hat immer schon erlebt, dass alles möglich ist im Fußball oder im Sport, auch egal, nicht nur im Fußball, im Sport. Und mit so einer Einstellung gehst du halt dann rein. Ja? Und es wird so, du wächst über dich hinaus. Und wenn der Gegner vielleicht ein paar Prozent weniger gibt, weil er meint, okay, ich kann es mit 70, 80% machen, dann hast du eben die Chance auch.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal aufs Viertelfinale schauen, den Sieg gegen Gladbach war ja auch, naja, unfassbar spannend. Ihr habt es ja quasi bis zur letzten Minute spannend gemacht. 90+3 hat Kai Pründner ja den Ludwigspark zum Beben gebracht. Würdest du sagen, er ist jetzt der erste FCS-Fußballgott?
Natürlich hat er sich ganz oben eingereiht, aber ich finde, im DFB-Pokal, wenn du dann in so einer Situation so ein Tor machst, natürlich zählt es noch ein bisschen mehr auch für die Fans. Aber ich meine, gegen Bayern war es Marcel Gauss. Ich glaube, da haben sich schon mehrere in die Galerie ganz oben geschossen durch so eine Tore.
Hast du dir aber danach so ein bisschen auf die eigene Schulter geklopft? Weil ich meine, du bist ja als sportlicher Leiter ja schon maßgeblich dafür verantwortlich, so einen Spieler zu verpflichten. Warst du da dann auch so ein bisschen stolz auf deine Verpflichtung?
Ja, also natürlich ist man da stolz. Also das ist man als Team auch stolz. Man ist immer Teamleistung, was man da bringt. Man arbeitet zusammen. Und wenn du dann, wenn sowas bei rauskommt, dass du so Erfolge feiern kannst, deswegen machst du es ja auch. Natürlich ist man da stolz.
Und wenn man jetzt den Spieler an sich, also Kai Pründner, nochmal anschaut, würdest du sagen, du hast es jetzt gerade erwähnt, die letzten drei Spiele gewonnen, er tritt jetzt irgendwie ein bisschen anders auf dem Spielfeld auf, seitdem er, ja, sage ich mal, euch ins Halbfinale geschossen hat?
Nein, nee, Kai ist immer schon ein Top-Spieler gewesen, vor allem auch ein super Charakter, super Mensch. Also der gibt immer alles am Platz, wenn der auf den Platz geht, dann ja, versucht er alles für die Mannschaft aber auch. Er ist ein Teamplayer. Der guckt nicht nur an meinen Stürmer, die müssen schon auf sich ein bisschen gucken, ein bisschen egoistisch sein. Aber er ist eher ein Typ, der sich für die Mannschaft auch arbeitet und aufrackert, sage ich mal. Also das ist, nee, er hat nichts geändert. Er war vorher schon so und ist jetzt auch genauso geblieben.
Sehr gut. Ja, sehr sympathisch. Ja. Wenn wir jetzt einmal noch auf die Gegebenheiten in eurem Stadion zu sprechen kommen. Ich meine, sicherlich habt ihr damit auch im Nachgang Geschichte geschrieben. Ich weiß nicht, ob euer Rasen einen engen Draht zum Wettergott hat, aber ich sag mal, wer das Fritz-Walter-Wetter oder dieses Phänomen kennt, der wird da ja jetzt auch grinsen. Sind es so eure Lieblingsbedingungen, auf so einem, sag ich mal, sehr nassen Rasen zu spielen?
Nein, das ist natürlich jetzt im Nachhinein, hat sich das so entwickelt, weil wir das Pech hatten, dass der Rasen oder immer nasser wurde, im Unterwasser stand dann auch und so, aber unsere Spieler, die würden auch gerne auf einem schönen Rasen spielen, auf einem guten Rasen, ja, der trocken ist, haben sie jetzt auch gezeigt, dass sie das auch können, die letzten Spiele, also das ist nicht so, aber es war schon anstrengend, ja, weil so viel Platzbegehungen, wie ich da gemacht habe, und Platzkommissionen und vor den Spielen und sowas. das ist dann schon auch nicht so schön, sage ich mal. Ja. Wenn du immer davor stehst, kann das Spiel stattfinden oder nicht und so. Also das war nicht so gut. Ich glaube, man sollte jetzt nicht reduzieren, dass wegen dem Regen, dass wir da weitergekommen sind oder sowas. Natürlich, vielleicht für eine Top-Mannschaft ist es einfacher, wenn der Platz besser ist. Aber wie gesagt, wir spielen auch gerne auf guten Plätzen. Aber war natürlich teilweise dann ein bisschen schade, weil die Berichterstattung natürlich teilweise nur über den Rasen ging und vielleicht weniger über das Sportliche dann.
Ja, definitiv. So wollte ich das natürlich jetzt nicht andeuten.
Nein, klar, aber ich weiß, es war so, dass es natürlich schon, war ja auch immer ein Thema, war für alle schwierig. Ja, aber natürlich, unsere Jungs haben das gut angenommen, die Platzverhältnisse, und der Gegner vielleicht nicht so, vielleicht war es ihm dann doch zu nass.
Ja, da würde ich gerne auch nochmal nachhören und nochmal reingehen in das Thema, denn es ist ja doch so, das ist jetzt nicht nur bei euch als Phänomen festzustellen, dass wenn dann so schwierige Platzverhältnisse sind, tiefer Rasen, der Ball rollt halt nicht so, wie man das vielleicht auf einem Bundesliga-Rasen so kennt, dann wird das immer gerne auch diesem, ich sag mal, unterklassigen Verein angelastet. Am Ende sind es aber ja die Verhältnisse, die für beide identisch sind. Und man könnte ja sagen, wenn jemand zwei Klassen höher spielt, dann müsste er eigentlich auch in der Lage sein, auf dem Geläuf, ja, mindestens genauso, wenn nicht sogar besser zurechtzukommen. Warum wird das immer so in diese Richtung gebracht?
Ich weiß es nicht genau, vielleicht ein bisschen alibimäßig auch, ja, dass man so eine kleine Entschuldigung hat. Natürlich ist es schon, dass wenn du jetzt einen trockenen Rasen oder ein gutes Geläuf hast, guten Rasen hast, dass du dann schneller spielen kannst. Ja, das kommt natürlich den Mannschaften, die schnellere Spieler haben, nur technisch versiertere Spieler haben, schon zugute. Ja, du kannst das Spiel vielleicht nicht so schnell umschalten. Das sind aber Kleinigkeiten, die jetzt über 90 Minuten nicht die Entscheidung geben.
Ja. Und trotzdem gab es ja dann am Ende gegen Gladbach auch die Spielverschiebung. Was macht das mit so einem Drittligisten? Also ist das für euch eine Riesenherausforderung auch im Nachhinein gewesen? Ich habe die Bilder gesehen, man hat das ja auch immer so verfolgt, ob dann überhaupt der Verlegungstermin klappt. Wie beurteilst du das jetzt so im Nachhinein?
Ja, das war schon eine große Herausforderung, weil wir wollten natürlich schon unbedingt bei uns im Ludwigspark spielen und nicht irgendwo anders das Spiel stattfinden lassen. Ne? Und aber der DFB ist klar, ich muss auch sagen, das sind Termine und wir hatten nicht mehr Termine nach der Absage, wo noch gepasst hätten. Ja, das war dann schon nicht so einfach dann. Und auch, wie gesagt, die ganze Logistik wieder und der Geschäftsführer dann, die ganze Sicherheitsauflagen und alles. Das kommt ja alles dazu, was da dran hängt.
Ja.
Das ist natürlich nicht so einfach.
Klar. Und einfach war ja auch nicht die Ticketsituation, das muss man auch sagen. Euer Stadion ist ja nun auch ein Stadion, das, ja, ich sag's mal vorsichtig, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen überarbeitet werden dürfte. Und von daher eine Alternative auch nicht wirklich zur Verfügung steht oder stand. Korrigier mich, ich glaube, das stand nie so richtig zur Debatte, oder?
Nee, genau, ja.
Und von daher ist es natürlich so, dass klar war, dass eigentlich die Nachfrage euch erschlagen und erdrücken wird. Das hat ja auch so ein bisschen für Unmut gesorgt an der einen oder anderen Stelle. Hat sich das mittlerweile beruhigt? Ist es so, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid da einigermaßen gut auch durchgekommen, auch wenn ja viele enttäuscht wurden und kein Ticket bekommen haben?
Ja, doch, ich glaube, mittlerweile verstehen es die Leute schon. Ich meine, du hast ein Stadion, da passen maximal 16.000 Zuschauer rein. Dann wegen Sicherheitsauflagen muss ein bisschen reduzieren, dann passen 15,5 oder ungefähr rein dann. Und du hast Anfragen, da hast du 100.000 Tickets. Ja. Und das ist klar. Und du kannst selbst nicht alle Mitglieder bedienen, weil so viele geworden sind. Dann hast du Dauerkarteninhaber, die da sind. Und natürlich ist es schwierig, weil egal wen es betrifft, der war natürlich erst ein bisschen sauer, hat gedacht. Aber ich glaube, mittlerweile kann man das schon verstehen und ist natürlich auch eine riesen organisatorische Aufgabe für so einen Drittligisten plötzlich, ja, was dann Anfragen kommen, auch medientechnisch, international, da kommen plötzlich Akkreditierungen an. Wo du ein neues Stadion für bauen könntest, sage ich mal so, an Personen, ja, was da alles rein soll. Und jetzt sind natürlich viele Dinge, wo der Verein ein bisschen überrannt wurde am Anfang, aber ich finde, das hat sich auch nach und nach gelegt und wird da auch dann besser.
Ja.
Und ich glaube, jetzt im Nachhinein können es auch viele nachvollziehen. Das ist jetzt eine schwierige Situation einfach.
Klar. Und Gerechtigkeit ist in dem Fall ja, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil am Ende wollen alle rein.
Ja, nein. Gerecht wird da kein. Da kannst du machen, was du willst.
Ja. Ja, nun wollen wir natürlich gerne auch ein bisschen, du hast das schon angesprochen, 3 Siege in Folge auf die aktuelle Situation schauen. Ihr seid derzeit Tabellenfünfter und ich sag mal aktuell 52 Punkte. Da ist der Aufstieg immer noch in Sicht. Wie beurteilst du die Situation jetzt so in der heißen Endphase der Saison? Zweite Liga wäre ja oder ist ja auch ein Ziel, dass man euch durchaus zutraut. Wie schätzt du es ein?
Ja, natürlich. Ich meine, vor der englischen Woche waren wir natürlich, glaube ich, Platz 11 und einige Punkte mehr dahinter natürlich. Da war eigentlich die Sicht, okay, dritte Liga. Mhm. Aber jetzt durch die 3 Siege, es hat ein Nachholspiel noch dabei gewesen und wir haben noch ein Nachholspiel, haben wir es ja fast in der eigenen Hand, wenn wir alles gewinnen. Und das ist halt das Ausrufezeichen. Wir müssen einfach gewinnen, alle Spiele, ja, weil sonst wird es schwer. Die anderen Mannschaften haben schon einige Punkte Abstand und von dem her nützen uns nur Siege jetzt hat. Aber es ist jetzt, ja, in der dritten Liga vor allem alles machbar. Dresden war schon so weit vorne da im Winter, da hast du gedacht, okay, die sind schon durch, genau. Ich finde jetzt wieder, wie gesagt, wenn wir unser Spiel 60 gewinnen und Nachholspiel gegen Essen, ja, dann sind wir vor denen punktgleich zwar, wenn die ihr Spiel gewinnen am Wochenende, aber Torverhältnis besser. Mhm. Also es ist eine Chance da, sind sie da. Ist eine kleine Chance, aber ja, wir wollen die so wahrnehmen wie DFB-Pokal, wo du keine Chance hast. Nein, klar. Aber wir gehen jetzt zuversichtlich. Die Mannschaft ist sehr selbstbewusst aktuell, ja, strahlt viel Ruhe aus. Mhm. Und wollen wir hoffen, dass wir mit Samstag gegen 60 das auch wieder so zeigen.
Ja.
Das wäre natürlich toll. Letztes Jahr sind wir ja im letzten Spieltag dann auf Platz 4 gerutscht und das war natürlich schon bitter. Waren wir so nah dran am Relegationsplatz, um die Relegationsspiele und ja, vielleicht werden wir dieses Jahr dann belohnt dafür und kommen da.
Ja, und dann klingelt es ja auch nochmal in der Kasse, was ja diese Saison schon ein paar Mal der Fall war. Da komme ich nochmal zurück auf den DFB-Pokal. Sind durch diese Siege, diese Ansprüche jetzt auch, was den Aufstieg angeht, von außen oder aber auch von innen nochmal ein bisschen gestiegen?
Ja, gut, jetzt für die neue Saison wollen wir natürlich schon die Mannschaft wieder weiterentwickeln auch. Mhm. Aber ja, das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Also das ist auch klar. Ja. Und es gibt ja auch andere Infrastrukturmaßnahmen, was wir machen müssen. Da geht es los über medizinische Abteilung, wo mit neuen medizinischen Geräten vielleicht ausgestattet wird, Athletikbereich und sowas. Also natürlich werden die Begehrlichkeiten vielleicht jetzt von dem einen oder anderen Berater größer werden, aber da werden sie uns jetzt nicht drängen lassen. Wir werden da uns vernünftig aufstellen. Natürlich auch nächste Saison, falls es dieses Jahr nicht klappen sollte, diese Saison ist wieder ganz oben mit dabei zu sein. Und da wollen wir die Mannschaft natürlich weiterentwickeln, aber mit Sinn und Verstand. Und wie gesagt, man kann das Geld auch nur einmal ausgeben. Die Verträge der Spieler sind längerfristig, nicht nur ein Jahr. Ja, und so muss der Verein auch denken. Ja, nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig. Da sind wir auch die letzten Jahre gut gefahren mit, dass wir nur das ausgegeben haben, was wir hatten.
Klar, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass das jetzt gerade so auch die heiße Phase auch für viele Vereine ist, die nicht genau wissen, in welcher Liga sie denn nach dem Sommer spielen oder nach der Sommerpause spielen werden. Heißt für dich natürlich auch viel Arbeit, so ein bisschen zweigleisig zu denken. Bringt dir das Spaß? Also im Prinzip da auch so diese Alternativen immer im Kopf zu haben, wen halte ich, wo muss ich eine Vertragsverlängerung anstreben, die vielleicht auch nur dann geht, wenn man möglicherweise eine Klasse höher spielt?
Ja, natürlich. Nein, das ist ja das Schöne, weil es ist immer was anderes. Und es, ich sag, der Fußball ändert sich so schnell dann innerhalb von 3 Wochen, ist wieder ganz anders. Aber grundsätzlich, natürlich planst du jetzt auch zweigleisig. Du hast Spieler im Kopf für die zweite Liga, am besten Spieler auch, die für die dritte und zweite Liga funktionieren. Aber das macht natürlich Spaß, ja. Und das lieb ich auch in dem Job, ja, dass er so variabel ist, einfach und so facettenreich. Und ja, es ist immer eine spannende Geschichte jedes Jahr oder jedes halbe Jahr. Es geht ja immer wieder von Neuem los.
Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht uns auch, also wir sind ja unter uns, irgendwas schon verraten, was möglicherweise schon avisiert oder angebahnt ist für die nächste Saison, wo der ein oder andere zu euch stoßen wird?
Also sicher wird sein, dass wir neue Spieler bekommen. Das kann ich schon mal im Vertrauen sagen. Aber wen oder was?
Wir sagen es auch nicht weiter.
Und dass Kai Brünker bei euch bleibt, das war auch sicher.
Steinbrünger bleibt, das ist sicher, ja, der hat Vertrag noch und der will auch nicht weg, also den Jungs gefällt es hier und nein, er bleibt und wie gesagt, wir haben ja auch nächstes Jahr wieder große Ambitionen von denen.
Okay, also Namen kannst du noch keine nennen, stelle ich fest.
Nein, kann ich noch keine nennen, nein, dafür ist noch ein Tick zu früh.
Okay. Ja, es sei dir verziehen. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen auf deine Funktion als Sportdirektor schauen. Ich meine, wir haben es ja vorhin gehört, tatsächlich deine Vita. Ich meine, du hast lange selbst gespielt und das auch sehr, sehr erfolgreich. Warst auch Trainer, warst natürlich schon in anderen Stationen als sportlicher Leiter tätig. Wie sehr hilft dir diese Doppelrolle, sage ich jetzt mal, im Alltäglichen, auch was die Spieler angeht, was den Kontakt zu dem Trainer angeht?
Ja, ich glaube, ich schon sehr hilfreich. Ja. Ich war Spieler, war Trainer und jetzt auch Sportdirektor. Ich glaube, ich weiß jetzt schon auch, wie eine Mannschaft funktioniert oder wie es in der Mannschaft aussieht. Ich weiß auch, wie sich ein Trainer vielleicht fühlt, wenn er 2-3 Mal verloren hat. Und glaube, das ist für den Trainer auch gut, ja, dass er vielleicht jemanden hat, der das selbst mal erlebt hat, miterlebt hat und sich da reinsetzen kann oder wie die Situation ist und das auch beurteilen kann, an was das vielleicht liegen kann. Ja, es ist ja nicht immer so, wenn man verliert, dass man schlechte Spiele hat oder sonst was ist. Ja, es gibt da viele Möglichkeiten. Also ich glaube schon. Also es ist, glaube ich, für alle Beteiligten schon eine gute Situation.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf deine aktive Karriere, die ja schon ein bisschen länger her ist, im Vergleich zu heute, was das Thema Fußball angeht, was wäre für dich so, sage ich mal, prägnante Punkte, die sich im Laufe der Jahre so am prägnantesten verändert haben im Fußball?
Ja, also erstmal die Arbeit um die Mannschaft herum. Ist natürlich alles professioneller geworden, spezialisierter, wenn ich da dran denke, Athletiktrainer, die ganzen Sachen, wo die Jungs dann ihre Testungen machen, ja, was da alles gemacht wird mit den Trackern, wo die Laufstrecken gemessen werden und so alles. Ja, das ist natürlich viel spezieller geworden, viel mehr Spezialisten dabei sind, sage ich mal, dass es natürlich schon sowas um die Mannschaft auch ist. Dann hat sich natürlich jetzt medientechnisch auch viel verändert. Ja, ist nicht nur Fernsehen und Radio, ja, ist Internet, Podcast und was nicht alles gibt noch. Ja, also das ist auch, was sich da drum verändert hat. Und also das sind eigentlich so die Sachen, glaube ich, die anders geworden sind. Natürlich der Fußball selber hat sich weiterentwickelt, da die Spieler natürlich, sag ich mal, athletisch besser ausgebildet werden, ist ja auch schneller geworden, sieht man ja auch der Fußball und bei dem auch ein bisschen anders.
Ja, ich würde da gerne mal auch reingehen in das Thema Analyse. Mittlerweile wird ja sehr, sehr minutiös auch im Videobereich gearbeitet. Habt ihr da auch immer Spezialisten auf der Tribüne sitzen, beziehungsweise wie groß ist euer Team, wie stark nutzt der Trainer das auch, dieses Tool?
Ja, natürlich. Also wir haben auch zwei Videoanalysten, die zusätzlich arbeiten zu den zwei Co-Trainern. Und einer sitzt auch oben während dem Spiel, der Halbzeit kommt da runter, wird analysiert, ja, was kann man machen, was kann man verändern oder was war gut, was war schlecht. Und ja, ich glaube, das ist heutzutage Standard auch. Ja. Videoanalysen mit der Mannschaft, individuelle Videoanalysen mit den Spielern, wo du machen kannst. Das ist natürlich heute schon gut und schön, weil du hast so viel Möglichkeiten, da den Spielern auch zu zeigen, was gut oder schlecht gelaufen ist. Ja, also das ist aber Standard, glaube ich, wenn du Richtung erste, zweite Liga gehen willst, dann musst du das heutzutage haben, weil die Spieler sind es auch gewöhnt, sage ich mal. Die wachsen schon in der Jugend mit auf, ja, dass sie das gemacht werden, ob in den LZs. Und die fordern schon sowas ein auch.
Also, ja. Also du sprichst das an und deswegen habe ich es auch gefragt. Da ist die dritte Liga ja eigentlich vom Niveau her, auch was die Ausstattung und auch das Paket drumherum um die Mannschaft angeht, eigentlich identisch oder ähnlich wie die zweite Liga. Kann man das so sagen?
Ja, ich sag mal so, die Basis, die Basic hat man alles. Es gibt da nach oben hin immer alles offen, ja, egal ob du technischen Geräten hast oder sowas. Aber die Basics musst du auch haben, wenn du da hoch willst. Und das haben wir auch in der dritten Liga. Und man sieht es, spielen ja auch viele Traditionsvereine da oder Mannschaften schon in der zweiten Liga hin. Und wenn du das nicht auch machst, dann hast du auch keine Chance, da oben mitzuspielen oder mal aufzusteigen.
Ja, ja. Und da wirft das Thema natürlich auch gleich die Frage der Förderer und Sponsoren auf. Also ist ja immer gut, wenn man gut spielt, dann kommen die natürlich auch von selber vielleicht. Wie ist da die Situation? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben? Gibt es Sponsorenanfragen auch durch die Erfolge der jüngeren Vergangenheit, beziehungsweise auch durch das Potenzial, das ihr ja durchaus habt, jetzt auch nach oben zu schauen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da war das Stadion natürlich schon wichtig. Ja. Früher, der alte Ludwigspark, da gab es ein VIP-Zelt, wie es so früher war, sage ich mal. Aber, aber jetzt in dem neuen Stadion hast du einen sehr großen VIP-Raum. Du hast Logen, ich glaube 12 Logen, was wir haben. Ja. Und die Nachfrage ist riesengroß. Also VIP-Raum ist ausverkauft, Logen sind alle weg. Das sieht man schon. Und man könnte noch mehr verkaufen. Ja. Und ich glaube, da ist der Pokalerfolg, hat natürlich da noch was dazu beigetragen, dass es noch besser wird. Was man da auch im Umfeld merkt, sozusagen auch viele jüngere Menschen, junge Leute jetzt auch dazukommen wieder. Und das ist ja für den Verein auch wichtig, dass du da Nachwuchs hast. Und glaube ich, das war auch so für den Pokal, also vom Pokal sehr wichtig.
Ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Historie von euch anguckt, da gab es ja auch schon mal Zeiten, die nicht so schön waren. Da gab es wirtschaftliche Probleme. Ich habe mal durch Zufall Thomas Stratos getroffen, der mal von seiner Zeit berichtete in Saarbrücken, wo man auch mehr Ziele hatte als das, was man schließlich erreicht hat. Was gibt dir so die Gewissheit, dass es an der Stelle nicht nochmal wieder auch in eine andere Richtung geht? Also auch die Frage, wie solide seid ihr da aufgestellt und wie sichert ihr euch da ab, dass das Ganze auch wirklich mit Geduld und vor allen Dingen auch seriös nach vorne geht?
Ja, glaube ich. Da kann ich sagen, wir haben jetzt ein Präsidium auch. Ich meine, der Präsident ist schon länger hier auch. Ja, aber der steht sehr hinter dem Verein und das ganze Präsidium auch. Der Schatzmeister und so, die sind schon längere Jahre hier. Und es ist jetzt schon nicht nur jetzt in der dritten Liga, in der Regionalliga waren auch sehr, sehr, sehr vernünftig gewirtschaftet worden. Und ich glaube, es ist eine gewisse Ruhe reingekommen in den Verein, eine gewisse Geduld auch, das, wo früher vielleicht nicht so vorhanden war, wo man vielleicht ein bisschen zu viel wollte oder gleich größere Schritte machen wollte, als möglich sind. Und deswegen bin ich schon sehr zuversichtlich, dass das nicht mehr passiert.
Super. Super. Jetzt so abschließend zu dem Komplex. Wie würdest du so in einem Satz die DNA des Vereins beschreiben, so von Emotionen, DNA, Stimmung, Atmosphäre? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde sagen, Leidenschaft, Verrücktheit, ja, die Fans sensationell. Also muss sagen, die letzten, auch durch das Stadion vielleicht, durch das Neue, die letzten 3-4 Jahre, also immer mehr gesteigert, so was das Anfeuern betrifft und was die Stimmung angeht. Also das ist so ein Verein, ja, das liebt man aber auch als Sportler oder als Verantwortlicher, wenn Leben ist und sowas. Und natürlich gibt es nicht nur positive Dinge, dann auch negative. Aber das ist das Schöne und der Verein lebt heute, ja, und die Mitglieder oder die Fans, die leben den Verein.
Ja. Die lieben. Absolut. Und ihr habt ja in eurer Umgebung einen nicht wenig erfolgreichen Konkurrenten im Moment, der in der zweiten Liga auch so seine Kreise zieht. Wie sehr merkt ihr das? Also hat das eher Rivalitätsgründe, die das irgendwie positiv beflügelt und auch das Ganze insgesamt weiter nach vorne bringt? Oder ist es vielleicht sogar so, dass nicht so viel Platz in dieser, ich sag mal, Region ist für zwei Zweitligisten?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ich meine, super was oder sehr gut was Elversberg sportlich geschafft hat. Ja. Aber was jetzt so Fans angeht oder diese Sachen, da ist dann einfach der FC Saarbrücken im Saarland. Und ja, da spielt, sag ich mal, Elversberg keine große Rolle. Von dem her kann man jetzt nicht so als Konkurrenz sehen oder was, ja, was das jetzt angeht.
Okay.
Ja, lieber Jürgen, jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir schon ja 30 Minuten super spannende Details auch über Saarbrücken erfahren dürfen, typisch für unseren Podcast nochmal das Entweder-Oder-Spiel mit dir spielen. Das sind drei Fragen, die ich dir stelle und ja, sind gespannt auf deine Antworten. Fangen wir mit der ersten an. Aufstieg in 2024 mit Saarbrücken oder Pokalfinale 25?
Ich hoffe, es ist beides.
Sehr gut.
Das geht nicht.
Das geht nicht. Also musst du dich entscheiden.
Da, Dann nehme ich erst mit der Aufstieg 24.
Eins nach dem anderen.
Sehr gut. Genau.
Ja, dann die zweite Frage. 2025 ein neues Stadion oder Florian Wirtz im Sturm verpflichten?
Das ist klar, Florian Wirtz im Sturm. Da können wir 2026 zwei Stadien holen.
Gut. Und das, den Aufstieg und Pokalfinale in einer Saison quasi.
Genau, genau.
Sehr schön. Und die letzte Frage, Carlsberger Urpilz trinken oder lieber ein Glas Wein?
Carlsberger Urpilz.
Sehr schön, das klingt gut. Nach einem Sieg im besten Fall noch.
Genau, genau.
Das schmeckt sehr besonders gut.
Super. Ja, Mensch, lieber Jürgen, jetzt haben wir natürlich ganz viel Sportliches gehört. Zum Schluss würde ich gerne noch mal so ein bisschen persönlich und privater fragen. Und das interessiert natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch immer, was denn so die Menschen, die sich eigentlich tagtäglich mit Sport umgeben, beruflich beschäftigen und natürlich auch im Stress sind, was sie so machen, um sich auch auszugleichen. Also daher die Frage, was machst du so, wenn du mal nichts mit dem Fußball, mit Saarbrücken und dem Verein zu tun haben willst? Was entspannt dich?
Ja, klar, bleibt nicht viel Zeit, aber natürlich die Familie dann, ja, die Kinder und so, sich da was unternehmen, was da was machen, weil man miteinander ja nicht so viel Zeit hat. Von dem her ist es natürlich schon viel sportlich, ein bisschen vielleicht Tennis spielen, ja, zur Ablenkung. Oder ich gehe auch gerne laufen, für mich da, das ist für mich auch Entspannung, wenn ich mal Kilometer laufen kann, aber ja, vieles mit der Familie dann unternehmen, weil die wirklich die Zeit auf der Strecke bleibt, weil die Familie schon ein bisschen dran ist.
Ja, super. Und gibt es irgendeine spezielle Urlaubsregion, wo du gerne hinfährst, also wo du sagst, da ist so eine zweite Heimat für dich?
Nein, ich bin gerne in den Bergen, also Skifahren natürlich im Winter. Ja, das ist schon, muss eigentlich jedes Jahr sein, ja, so der Urlaub. Und sonst im Süden eigentlich alles. Da bin ich für alles offen. Ich war schon in vielen Ländern und finde immer wieder schön, was Neues zu sehen. Also ich muss jetzt nicht zehnmal in den gleichen Ort fahren oder so. Ja, da bin ich lieber so einer, der sich wieder neue Sachen anguckt und andere Länder.
Super.
Sehr schön. Ist aber wahrscheinlich auch schwer, ne? So in Urlaubszeit überhaupt, weil ja die Saison ist lang, dann nach der Saison, sage ich jetzt mal, Verpflichtungen für die neue Saison. Wann ist dann so deine typische Urlaubszeit?
Ja, eigentlich Urlaub kann man eigentlich nie machen, ja, weil wie schon gesagt, wenn die Saison vorbei ist, dann ist ja unsere Arbeit weiterhin so, neue Spiele verpflichten, Planung neue Saison. Aber ja, die beste Zeit ist eigentlich immer so, jetzt, so wenn Länderspielpausen sind, ja, wenn die Saison gerade begonnen hat, ja, da kann man eigentlich dann immer gut mal eine Woche wegfahren oder 10 Tage. Da ist noch eigentlich alles geregelt, alles in Ordnung, sage ich mal. Das ist nur die beste Zeit. Und ab und zu auch mal nach der Saison eine Woche, ja, wenn es reinpasst, aber das ist selten der Fall. Da muss man einfach flexibel sein und kurzfristig das planen immer.
Ja, definitiv. Super.
Ja, Mensch, das war jetzt wirklich spannend. Ich bedanke mich mal ganz herzlich in unserer beider Namen bei dir, lieber Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Toll, was wir alles erfahren durften. Und wir drücken natürlich ganz doll die Daumen für das Saisonfinale, dass es auch wirklich rund wird. Wir verfolgen das und freuen uns auf ein Wiedersehen, dann nicht nur am Mikrofon, sondern bei euch im Stadion am liebsten.
Danke, ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht da mit euch beiden. Und ja, hoffe, dass wir jetzt hier erfolgreich noch die Saison beenden und mal gucken, wo wir landen.
Die Super. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Mach's gut, Jürgen. Bis dann. Bis bald. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.